Verehrter Bischof Manfred, verehrter Bischof, Frau Superintendentin, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich auf die vergangenen 50 Jahre ökumenischen Bemühens unserer Kirche zurückblicke, dann drängt sich mir am ehesten der Vergleich mit einer Reise im Flugzeug auf. Eine solche beginnt nach längeren und intensiven Vorbereitungen mit einem rasanten Start auf der Piste und einem ebenso steilen Aufstieg in die Luft. Sobald die Flughöhe erreicht ist und das Flugzeug in der Luft fliegt, kann man leicht den Eindruck gewinnen, es bewege sich eigentlich nichts mehr oder man komme nur sehr langsam voran. Jeder Passagier dürfte dennoch von der gewissen Hoffnung getragen sein, dass das Flugzeug seinen Zielflughafen sicher erreichen wird. Im Blick auf das ökumenische Engagement der römisch-katholischen Kirche war das Zweite Vatikanische Konzil der rasante Start auf der Piste, mit dem die Kirche eine neue Einstellung zur ökumenischen Bewegung gefunden hat, die ja im Jahre 1948 mit der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen einen entscheidenden Durchbruch erzielen konnte. Papst Johannes der 23. hat, damit seine beiden Hauptanliegen, nämlich die Erneuerung der katholischen Kirche und die Wiedergewinnung der ökumenischen Einheit der Christen, dass diese beiden Anliegen beim Zweiten Vatikanischen Konzil wirklich präsent sind, 2 Jahre vor Beginn des Konzils das sogenannte Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen gegründet und mit der Leitung den deutschen Jesuitenkardinal Augustin Beer beauftragt. Die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils hat damals große Hoffnungen geweckt und bei nicht wenigen auch die Naherwartung genährt, die ökumenische Einheit der Christen stehe unmittelbar vor der Tür. Aber auch nach 50 Jahren bewegen wir uns immer noch gleichsam in der Luft, wie es jedenfalls vielen angesichts der etwas eingetretenen Parousieverzögerung erscheinen mag. Es bleibt aber die berechtigte Hoffnung, dass auch das ökumenische Flugzeug sicher landen wird. Das gilt zumal, wenn wir an den eigentlichen Piloten denken, an den Heiligen Geist, der diese Flugreise mit unserer Kirche begonnen hat und sie gewiss auch an ihr Ziel weiterführen wird. In dieser gläubigen Zuversicht haben die Päpste nach dem Konzil den ökumenischen Neuaufbruch in prinzipieller Weise bestätigt und konkretisiert. Papst Paul VI. Hat noch während des Konzils einen bedeutsamen ökumenischen Schritt vor allem auf die Orthodoxie hin getan, mit dem denkwürdigen Ereignis der Aufhebung der Bannflüche von 1054 zwischen ihm und dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras am 7. Dezember 1965. Mit diesem Akt ist das Gift der Exkommunikation aus dem Organismus der Kirche gezogen und das Symbol der Spaltung durch das Symbol der Liebe ersetzt worden. Dieser Akt ist zum Ausgangspunkt für den ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen geworden, der in der Wiederherstellung der sakramentalen Kommuniongemeinschaft sein Ziel finden wird. Papst Johannes Paul II. Hat vor allem in seiner wegweisenden Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene Ut Unum Sint unmissverständlich erklärt, der ökumenische Prozess stelle eine besondere Verpflichtung unserer Kirche dar und sei irreversibel. In derselben Grundhaltung hat Papst Benedikt XVI. Von allem Anfang seines Pontifikats an die Wiederherstellung der sichtbaren Einheit der Christen als seine vorrangige Verpflichtung bezeichnet. Diese klaren Stellungnahmen zeigen, dass das ökumenische Engagement in der katholischen Kirche nicht Kür, sondern Pflicht ist. Wie jede Flugreise, vorausgesetzt freilich, dass der Himmel wolkenfrei ist, ein wunderbares Panorama ermöglicht und schenkt, so hat auch die ökumenische Arbeit in den vergangenen 50 Jahren allen Beteiligten den Horizont ausgeweitet und die große Vielfalt des Christlichen in der heutigen Welt vernehmen lassen. Von daher eignet sich der Vergleich der ökumenischen Bewegung mit einer Flugreise auch dazu, mit der inzwischen gewonnenen Bereicherung nicht nur auf die vergangenen 50 Jahre zurückzublicken, sondern auch eine Standortbestimmung vorzunehmen, indem wir ihren Start vergegenwärtigen und uns zugleich ihres Zieles neu vergewissen. Denn nur wenn wir die Tradition ernst nehmen und die Zeichen der gegenwärtigen Zeit wahrnehmen, können wir auch in die Zukunft blicken. Die Vergegenwärtigung des Startes der ökumenischen Flugreise führt uns zunächst zum Dekret über den Ökumenismus Unitatis Redintegratio zurück, das vom Zweiten Vatikanischen Konzil am 21. November 1964 feierlich verkündet worden ist. Bereits im ersten Satz formuliert es als eine der Hauptaufgaben des ganzen Konzils, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen. Um dieses Ziel anzuvisieren, werden im ersten Kapitel die katholischen Prinzipien des Ökumenismus ausformuliert, während das zweite Kapitel die praktische Verwirklichung des Ökumenismus ins Auge fasst. Im dritten Kapitel schließlich werden die vom römischen apostolischen Stuhl getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften dargestellt und die Wege der Versöhnung bis hin zur Einheit besprochen. Damit standen dem Konzil von vornherein zwei verschiedene Arten von Kirchenspaltungen vor Augen. Wir haben sehr viele Kirchenspaltungen und Trennungen, aber all diese verschiedenen Kirchenspaltungen lassen sich im Grunde genommen auf zwei Grundtypen zurückführen, auf diejenige zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert und diejenige im 16. Jahrhundert in der westlichen Christenheit. Das geht bis in die Arbeitsökonomie des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Wir haben zwei Sektionen, eine Sektion Ost und eine Sektion West, und haben insgesamt 16 verschiedene Dialoge mit verschiedenen Kirchen. Ich will nun einfach versuchen, diesen zwei Grundtypen entlang zu zeigen, wo die Arbeit steht, was erreicht worden ist und was noch bleibende Aufgaben sind. Was zunächst die orientalischen orthodoxen Kirchen, die zum Teil die christologischen Entscheidungen des Konzils von Chalcedon 451 nicht angenommen haben, betrifft, versteht es sich leicht, dass im ökumenischen Dialog mit diesen Kirchen in erster Linie christologische Fragen zu behandeln gewesen sind. Weil der Riss zwischen den chalcedonensischen und den vorchalcedonensischen Kirchen das Christusbekenntnis und damit den Kern des christlichen Glaubens betrifft, kann es dort, wo es keine Einheit im Christusbekenntnis gibt, auch keine Einheit in der Eucharistie als Sakrament des Leibes Christi geben. Die ökumenischen Dialoge mit diesen orientalisch-orthodoxen Kirchen haben aber zum Ergebnis geführt, dass beide Kirchengemeinschaften auf dem Boden des Konzils von Nikaia und damit des Bekenntnisses sowohl zum Menschsein Gottes in Jesus als auch zur Gleichwesentlichkeit des Sohnes mit dem Vater stehen, und dass es eigentlich trotz theologischer unterschiedlicher Ausdrucksweisen im Glauben an Jesus Christus keinen fundamentalen Unterschied gibt. Nachdem Papst Paul VI. Und der syrisch-orthodoxe Patriarch Mor Ignatius Jakub III. Im Jahre 1971 dies in einer gemeinsamen Erklärung festgestellt hatten, haben im Jahre 1984 Papst Johannes Paul II. Und Patriarch Ignatius Zak I. Ivas ein pastorales Abkommen hinsichtlich der Sakramentenspendung an Gläubige der anderen Kirchen in besonderen Situationen unterzeichnet.
Man muss dieses Abkommen als historisch bezeichnen, weil mit ihm zum ersten Mal in der Geschichte trotz weiter bestehender Kirchenspaltung eine begrenzte Communicatio in Sacris vereinbart werden konnte. Diese erfreulichen Entwicklungen sind auch deshalb möglich geworden, weil in beiden Kirchen das kirchliche Grundgefüge, das sich mit dem zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, erhalten geblieben ist, nämlich die sakramental-eucharistische und die episkopalische Grundstruktur der Kirche, und zwar in dem Sinn, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt in beiden Kirchen als für das Kirchesein konstitutiv betrachtet werden. Da die ökumenischen Dialoge diese Gemeinschaft im Glauben, in den Sakramenten und in der bischöflichen Verfassung der Kirche bestätigt und vertieft haben, stehen in den heutigen ökumenischen Gesprächen vor allem ekklesiologische Fragen, genauerhin die Themen der Kirche als Communicatio und der Communio der Kirchen untereinander im Vordergrund. Obwohl wir mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen 1500 Jahre getrennt sind, ergeht es mir immer wieder so, wenn ich ihnen begegne, ich fühle mich gleich zu Hause, weil sie dieselbe ekklesiale Grundstruktur haben. Ich habe das in Addis Abeba, was einleitend zitiert worden ist, wieder erleben dürfen. Ähnliches kann man auch hinsichtlich der Spaltung zwischen Rom und Konstantinopel feststellen, die schließlich zur Trennung zwischen Ost und West geführt hat. Auch bei den orthodoxen Kirchen ist jene ekklesiologische Grundstruktur gegeben, die seit dem zweiten Jahrtausend als Successio Apostolica bezeichnet wird. Die ökumenischen Dialoge mit den orthodoxen Kirchen konnten sich deshalb zunächst auf die Konsolidierung des gemeinsamen Glaubensfundamentes konzentrieren. Das gilt vor allem von der ersten Dekade in den Jahren 1980 bis 90, in der weitgehende Konvergenzen zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Theologie hinsichtlich der Themen der Sakramente, des Geheimnisses der Kirche und der Eucharistie, des Verhältnisses von Glaube, Sakrament und Einheit der Kirche und des Sakramentes des Priesteramtes festgestellt werden konnten. Demgegenüber fokussierte sich der theologische Dialog in der zweiten Dekade, in den Jahren 1990 bis 2000, immer stärker auf das Problem des Uniatismus und die Frage des Proselytismus, in denen von orthodoxer Seite die größte Gefahr für den theologischen Dialog wahrgenommen wurde und die schließlich zur Beendigung der Kommissionsarbeit im Jahre 2000 geführt haben. Es gehört zu den ganz großen ökumenischen Verdiensten von Papst Benedikt XVI., dass kurz nach Beginn seines Pontifikats die internationale gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche ihre Arbeit wieder aufnehmen konnte. Sie konzentrierte sich dabei auf jenen wunden Punkt der Ekklesiologie, der bisher die Aufnahme von Kirchengemeinschaft behindert hat, nämlich auf die Frage des Primats des Bischofs von Rom, in dem die orthodoxe Seite eine Zerstörung der ekklesialen Struktur der Kirche erblickt. Die orthodoxe Theologie begründet dieses Urteil dabei mit der Einheit von Sakrament und Jurisdiktion, diese im Papstamt als verletzt betrachtet, insofern das Papstamt kein Sakrament, sondern nur eine Rechtsstellung bedeutet, diese sich aber über die sakramentale Ordnung setzt. Mit dem grundlegenden Dokument von Ravenna im Jahre 2007 über kirchliche und kanonische Konsequenzen der sakramentalen Natur der Kirche konnte zwar ein weiterführender Schritt vollzogen werden, in dem beide Kirchen erklären konnten, die Kirche brauche auf der lokalen, regionalen und universalen Ebene einen Protos. Nach Ravenna haben wir in der Internationalen Kommission entschieden, nun das erste Jahrtausend, die Zeit der ungeteilten Christenheit, zu studieren und zu sehen, wie die Praxis des Primats von Rom ausgeübt wurde, von orthodoxer Seite wurde aber diese Studie als nicht hilfreich betrachtet und es wurde gewünscht, dass wir von den historischen Fragen wieder zur theologischen Frage über das Verhältnis von Primat und Synodalität in der Kirche zurückkommen. Und an diesen Fragen arbeiten wir nun sehr intensiv mit einigen Schwierigkeiten, sodass es noch nicht möglich ist, nächstes Jahr oder dieses Jahr eine Plenarversammlung zu haben. Die Vorbereitungen müssen noch weitergehen. Dieser Dialog steht dann unter einem guten Vorzeichen, wenn jenes Ziel anvisiert wird, das der heutige Papst bereits in den 70er Jahren dahingehend formuliert hat, dass Rom von Osten nicht mehr an Primatslehre fordern muss, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. In seinem Interview mit Peter Seewald und dem Buch unter dem Titel Licht der Welt hat der Papst sogar die Aussage gewagt, die Ostkirchen seien echte Teilkirchen, wiewohl sie nicht mit dem Papst in Verbindung sind, und in diesem Sinn sei die Einheit mit dem Papst nicht konstitutiv für die Teilkirche. Auf der anderen Seite aber bedeutet dieser Mangel an Einheit auch einen inneren Mangel in der Teilkirche, und insofern sei die Nichtkommunion mit dem Papst ein Mangel in dieser Lebenszelle. Und als Synthese hat der Papst formuliert, sie bleibt eine Zelle, sie darf Kirche heißen, aber in der Zelle fehlt ein Punkt, nämlich die Verknüpfung mit dem Gesamtorganismus. Diese Fragestellung muss der weitere Dialog verpflichtet sein. Wenn wir die Tragweite des theologischen Dialogs mit den orthodoxen Kirchen bedenken, kommt man von selbst zur Überzeugung, dass er das theologische Gespräch mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in keiner Weise erschwert oder gar behindert, sondern im Gegenteil ermöglicht und erleichtert. Erschwerend kommt in diesem Dialog freilich die Tatsache hinzu, dass die Kirchenspaltung innerhalb der Westkirche im 16. Jahrhundert einen neuen Typ des Kircheseins überhaupt hervorgebracht hat, der sich wesentlich von der ekklesialen Grundstruktur der alten Kirche unterscheidet. Das hat zur Konsequenz, dass sich der ökumenische Dialog mit diesen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht einfach auf einzelne Lehrunterschiede beziehen kann, sondern sich mit einer anderen ekklesialen Grundstruktur und einem anderen Typ von Kirche auseinandersetzen muss. Die römisch-katholische Kirche anerkennt selbstverständlich in diesen kirchlichen Gemeinschaften wesentliche Elemente des Kircheseins, wie vor allem die Verkündigung des Wortes Gottes und die Taufe. Anders als in der orthodoxen und römisch-katholischen Kirche gehört aber in den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften das Bischofsamt, sofern es dieses überhaupt gibt, eher zur äußeren Ordnung der Kirche als zu ihrem inneren ekklesialen Wesen. Und anders als die orthodoxe und römisch-katholische Kirche verstehen die aus der Reformation hervorgegangenen Gemeinschaften bei allen nicht geringen innerreformatorischen Unterschieden die Kirche nicht von der Eucharistie, sondern vom Worte Gottes her, sodass die Kirche als Creatura Verbi definiert wird. Hier liegt denn auch der entscheidende Grund, dass sich die in diesem Dialog nach wie vor kontroversen Fragen nach dem Verhältnis zwischen der Heiligen Schrift und der lebendigen Tradition der Kirche, nach dem Verständnis der Kirche und ihrer Ämter und nach der Sendung Mariens im Heilswerk Jesu Christi, bei der Frage nach der ekklesialen Bedeutung der Eucharistie zuspitzen. Die entscheidende Frage, die dann eben bei der Frage der eucharistischen Gemeinschaft und der eucharistischen Gastfreundschaft eine Rolle spielt, ist nicht so sehr das Verständnis der Eucharistie in sich, sondern das Verständnis des Verhältnisses von Eucharistie und Kirche. Mit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre vom 31. Oktober 1999 in Augsburg konnte zwar eine weitgehende Konsens in einer zentralen Frage, die im 16. Jahrhundert zur Reformation geführt hat, erzielt werden. Aber die Erklärung hält selber fest, dass damit die ekklesiologischen Konsequenzen dieses differenzierten Konsenses noch keineswegs geklärt sind. Das bedeutet, dass nun die Klärung des Kirchenverständnisses zu den Haupttraktanten des ökumenischen Dialogs zwischen der römisch-katholischen Kirche und den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften gehören muss. Diese Frage erhält zusätzliches Gewicht von der historischen Feststellung her, dass es der Reformation überhaupt und Martin Luther im Besonderen um eine umfassende Erneuerung der ganzen Kirche und nicht um die Gründung von neuen Kirchen gegangen ist. Der evangelische Münchner Theologe Wolfhard Pannenberg hat deshalb immer wieder betont, der Reformation habe nichts ferner gelegen als die Abtrennung evangelischer Sonderkirchen von der einen katholischen Kirche. Und folglich bedeutet die Entstehung besonderer evangelischer und reformierter Kirchen nicht das Gelingen, sondern das Scheitern der Reformation. Und das Gelingen der Reformation stehe und falle mit der ökumenischen Bewegung. Ich denke, dass diese Frage im Blick auf das bevorstehende Gedenken an 500 Jahre nach der Reformation eine wichtige Frage sein muss. Wie verstehen Reformierte heute die Reformation? Als einen totalen Bruch mit der Geschichte, mit der etwas Neues begonnen hat? Oder als eine Etappe innerhalb einer 2000-jährigen Geschichte, von der uns 1500 Jahre ja gemeinsam sind? Und deshalb muss, davon bin ich überzeugt, jede gemeinsame Stellungnahme zur Reformation zwischen der römisch-katholischen Kirche und den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen nicht einfach über 500 Jahre gehen, sondern über die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Mit der Darstellung der beiden Typen von Kirchenspaltungen und der sich daraus ergebenden ökumenischen Überhangprobleme stehen wir mitten in der ökumenischen Arbeit der Gegenwart. Diese verläuft freilich wie das Leben selbst nicht immer linear. Es sind vielmehr auch Enttäuschungen und manchmal rückläufige Tendenzen offensichtlich unvermeidlich, wie Kardinal Karl Lehmann in nüchterner und realistischer Weise feststellt. Ich zitiere: Es gibt im Leben des Geistes und des Glaubens nie bloß breite Königsstraßen, ohne verschlungene Pfade, Umwege und Holzwege, Abwege und Irrwege. Diese Feststellung ist kein Grund zur Resignation, wohl aber ein Anlass, von einem Wendepunkt in der Ökumene heute zu sprechen, und zwar zunächst in einem positiven Sinn. Denn das in der bisherigen ökumenischen Arbeit Erreichte darf uns durchaus mit Dankbarkeit, Freude und Hoffnung erfüllen. Es ist aber zugleich Anlass zu Schmerz und zu Leiden. Dieses Janusgesicht der Ökumene hat seinen Grund darin, dass je näher wir uns in der Zwischenzeit gekommen sind, desto schmerzlicher wir auch erfahren müssen, dass wir noch nicht in voller kirchlicher Gemeinschaft stehen, deshalb noch nicht am gemeinsamen eucharistischen Tisch des Herrn Platz nehmen können und insofern das Ziel noch nicht erreicht haben, das uns das Zweite Vatikanische Konzil vorgegeben hat. Dabei ist es paradox, dass gerade der ökumenische Fortschritt selbst eine der wesentlichen Ursachen der gegenwärtig weit verbreiteten ökumenischen Unzufriedenheit darstellt. Umso mehr drängt sich die Frage auf, wie es in der Ökumene weitergehen kann. Diese Frage kann man aber nicht beantworten, ohne den Mut aufzubringen, auch die schmerzenden Wunden in der ökumenischen Annäherung zu benennen und auch in diesem Sinn einen Wendepunkt in der heutigen ökumenischen Situation wahrzunehmen. Um zumindest ein wenig Überblick zu gewinnen, legt es sich mir nochmals nahe, das Bild der ökumenischen Flugreise aufzugreifen und eine Luftaufnahme über die ökumenische Landschaft zu versuchen, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr verändert hat. Es muss genügen, die folgenden 5 wesentlichen Veränderungen in der ökumenischen Situation wenigstens kurz sich vor Augen zu führen. Das erste ist ein Paradigmenwechsel in der ökumenischen Theologie. Auf der theologischen Ebene sind viele und erfreuliche Erfolge des ökumenischen Dialogs zu verzeichnen, und zwar nicht zuletzt wegen der bisher angewandten ökumenischen Methode, die entschieden konsensorientiert ist und schließlich in die Suche nach einem differenzierten Konsens eingemündet ist. Diese Methode besagt, dass auf der einen Seite die im Dialog erreichte Übereinstimmung im grundlegenden Gehalt eine bisher zwischen den Kirchen strittigen Lehre formuliert und dabei gemeinsam artikuliert wird, was gemeinsam ausgesagt werden kann. Dass aber auf der anderen Seite die verbleibenden Differenzen ebenso klar benannt werden, aber dabei aufgezeigt wird, dass sie den erreichten Grundkonsens nicht in Frage stellen und dass sie nicht mehr als kirchentrennende Differenzen wahrgenommen werden müssen, aber der weiteren theologischen Arbeit übergeben werden. Ohne diese ökumenische Methode wären so grundlegende Dokumente wie beispielsweise die folgenden nie möglich geworden. Die vom Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Dialoge Theologen in den Jahren 86 bis 94 erarbeitete Studien Lehrverurteilungen kirchentrennend, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre im Jahre 1999 und der Bericht der Internationalen Römisch-Katholisch-Altkatholischen Dialogkommission Kirche und Kirchengemeinschaft im Jahre 2009. In der Zwischenzeit ist die ökumenische Methode des differenzierten Konsenses vielfältig kritisiert. Bischof Manfred hat darauf schon hingewiesen, das Ende der sogenannten Konsensökumene proklamiert und ein Paradigmenwechsel postuliert worden, demgemäß, dass die bisherige Konsensökumene durch eine Differenzökumene abgelöst werden soll. Eng mit dieser Methode verbunden ist die bereits früh vom evangelischen Theologen Gerhard Ebeling anzutreffende Rede von einer Grunddifferenz, die in der evangelisch-katholischen Ökumene bestehen soll und die nicht überwunden werden könne. Abgesehen davon, dass das sogenannte Differenzmodell bisher keine weiterführenden Ergebnisse vorzeigen konnte, ist in meinen Augen nicht zu sehen, dass das Modell des differenzierten Konsenses ersetzt werden könnte, zumal dann, wenn es von einer Hermeneutik des gegenseitigen Vertrauens geleitet wird, ohne die freilich die ökumenische Arbeit stagnieren müsste. Hinter diesem Paradigmenwechsel oder geforderten Paradigmenwechsel in der ökumenischen Methodik verbirgt sich eine weitere Veränderung in der ökumenischen Landschaft, nämlich die neue konfessionelle Identitätsvergewisserung. Nach den weitgehenden interkonfessionellen Annäherungen in den vergangenen Jahrzehnten ist heute in beinahe allen Kirchen die Rückfrage nach der eigenen konfessionellen Identität wiederum virulent geworden. Diese kommt zweifellos am deutlichsten zum Ausdruck in dem vom evangelischen Bischof Wolfgang Huber propagierten Konzept einer Ökumene der Profile, die gemäß ihrer eigenen Logik dazu tendiert, die eigene Identität im Kontrast zu anderen Kirchen zu profilieren, weshalb Bischof Wolfgang Huber ja auch immer davon gesprochen hat, die aus der Kirche, der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen seien die Kirche der Freiheit. Offensichtlich im Unterschied zu jenen Kirchen, die in der Unfreiheit leben. Eine solche konfessionelle Selbstvergewisserung ist zwar durchaus zu verstehen und zu begrüßen, weil Begegnung und Dialog, die ihre eigene Identität voraussetzen und Reichtum und Herausforderung bedeuten. Schwierig oder gefährlich wird sie aber dort, wo sie an die Stelle der in den vergangenen Jahrzehnten stets gewachsenen Überzeugung, dass das, was uns schon eint, größer ist als das, was uns noch trennt, ein Vorgehen tritt, bei dem vor allem das Unterscheidende einseitig betont wird. Die intensive Suche nach der eigenen konfessionellen Identität ist zwar als ebenso wichtig zu betrachten wie die gemeinsame Suche nach der christlichen Einheit. Sie kann aber ökumenische Annäherungen behindern, wenn alte und als überwunden erachtete Vorurteile und Animositäten die Beziehungen der christlichen Kirchen untereinander und heute noch erheblich belasten. Dabei käme es bereits einem weiterführenden Schritt gleich, wenn alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gemeinsam eingestehen könnten, dass sie alle ihre eigenen ökumenischen Irritationen kennen und deshalb eingleisige Schuldzuweisungen unterlassen und vor allem das unfehlbar erlassene Dogma hinterfragen, dass nur die römisch-katholische Kirche ein Hindernis in der Ökumene sei. Ich halte es für notwendig, dass Träume auch bis nach Rom gehen, aber warum nicht auch nach Genf und nach Wittenberg und nach Canterbury und anderswohin? Denn die Besinnung auf die eigene konfessionelle Identität ist nicht eine Erscheinung, die nur einzelne Kirchen betrifft. Sie ist heute vielmehr in beinahe allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu beachten. Erst wenn alle dies gemeinsam eingestehen, wird diese Besinnung nicht ein Hindernis für die Ökumene bleiben, sondern kann zur Chance gegenseitiger Verständigung und Bereicherung werden. Ehrlichkeit in den ökumenischen Beziehungen, und zwar sowohl in der Kritik wie vor allem in der Selbstkritik, erweist sich in meinen Augen immer deutlicher als Conditio sine qua non für ein weiteres Gedeihen der Ökumene. Eng damit zusammen hängt die Tatsache, dass im Laufe der Zeit das Ziel der ökumenischen Bewegung stets undeutlicher geworden ist. Das ist der dritte Punkt, Strittigkeit des ökumenischen Ziels. Vor allem von nicht wenigen aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ist die ursprüngliche Zielvorstellung der sichtbaren Einheit im gemeinsamen Glauben, in den Sakramenten und in den kirchlichen Ämtern immer mehr aufgegeben worden, zugunsten des Postulates der gegenseitigen Anerkennung der verschiedenen Kirchen als Kirchen und damit als Teile der einen Kirche Jesu Christi. Dass eine solche Zielvorstellung als ungenügend betrachtet werden muss und den theologischen Prinzipien der katholischen und auch orthodoxen Ökumene eigentlich widerspricht, hat Papst Benedikt XVI. Mit klaren Worten ausgesprochen. Die Suche nach der Wiederherstellung der Einheit unter den gespaltenen Christen darf sich nicht auf die Anerkennung der jeweiligen Unterschiede und das Erreichen eines friedlichen Zusammenlebens beschränken. Wonach wir uns sehnen, das ist die Einheit, für die Christus selber gebetet hat und die ihrem Wesen gemäß sichtbar wird in der Gemeinschaft des Glaubens, der Sakramente, des Dienstes. Wenn wir das über das Ziel der ökumenischen Bewegung bisher keine wirklich tragfähige Verständigung erzielt werden konnte und dass frühere diesbezügliche Teilkonsense teilweise wieder in Frage gestellt werden, macht die eigentliche Schwierigkeit von heute aus. Denn es ist nicht sehr sinnvoll, nach dem Motto des Wiedner Komikers Qualtinger zu handeln: Ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür bin ich umso schneller dort. Das scheint mir auch in der Ökumene kein hilfreiches Motto zu sein. Und deshalb müssen wir uns ganz entschieden darauf zurückbesinnen, was ist denn eigentlich das Ziel? Wohin soll denn eigentlich die Reise gehen. Und hier, denke ich, stehen wir vor einer grundlegenden Unterscheidung der Geister zwischen einem Ökumenismus, der weiterhin die sichtbare Einheit der Kirche will, dafür arbeitet und betet, und einer anderen Form der Ökumenismus, der das bisher Erreichte eigentlich für ausreichend hält, es nur noch durch eucharistische Gemeinschaft feierlich beenden will, um so den Weg in die Zukunft zu gehen. Hier, denke ich, müssen wir einen neuen Konsens finden, wohin die Reise gehen soll, sonst gehen wir nicht miteinander, sondern nebeneinander in die Zukunft. Eine weitere Veränderung in der ökumenischen Landschaft darf nicht unerwähnt bleiben. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind in der Ökumene massive Spannungen und Divergenzen im Bereich der Ethik aufgetreten. Mit besonderer Deutlichkeit sind sie in der anglikanischen Weltgemeinschaft sichtbar geworden und haben diese an den Rand einer schmerzlichen Spaltung geführt oder auch dazu geführt, dass ganze Gruppierungen zusammen mit ihren Priestern und Bischöfen in die römisch-katholische Kirche eintreten. Divergierende Antworten beispielsweise auf die bioethischen und sozialethischen Herausforderungen einerseits und auf die ethische Problematik der Homosexualität, sei es in der Zulassung von homosexuell Praktizierenden zu den kirchlichen Ämtern oder sei es die Praxis der Segnung von homosexuellen Partnerschaften andererseits, sind freilich auch in anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften festzustellen und werden teilweise innerhalb von diesen selbst recht polarisierend behandelt. Es erscheint dabei als Paradox. Während es teilweise gelungen ist, alte konfessionelle Glaubensgegensätze zu überwinden oder zumindest Annäherungen entgegenzuführen, demgegenüber heute vor allem große Unterschiede bei ethischen Fragen an den Tag treten. Während es in einer früheren Phase der ökumenischen Bewegung als Losungswort galt, Glaube trennt, Handeln vereint, wird dieses heute gleichsam auf den Kopf gestellt, dass vor allem die Ethik trennt und der Glaube verbindet. Wenn aber die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu den großen ethischen Fragen der heutigen Zeit nicht mit einer Stimme sprechen können, dann schadet dies der Glaubwürdigkeit der christlichen Ökumene überhaupt in der heutigen gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Da hinter diesen ethischen Problemen zumeist Fragestellungen stehen, die das Menschenbild betreffen, dürfte eine große Herausforderung, die auf die Ökumene zukommt, in der Erarbeitung einer ökumenisch gemeinsamen christlichen Anthropologie bestehen. Zu einer wesentlichen Veränderung der ökumenischen Landschaft hat ein fünfter Faktor beigetragen, vor allem neue ökumenische Partner. Die ökumenischen Begegnungen finden heute nicht mehr nur zwischen den historischen Großkirchen, vor allem des Westens, statt. Seit der großen Wende in Europa im Jahre 1989 sind vor allem die orthodoxen Kirchen immer mehr in den Vordergrund des ökumenischen Bewusstseins getreten, zumindest zahlenmäßig. Ob das bewusstseinsmäßig schon geschehen ist, ist für mich eine andere Frage, weil die orthodoxen Kirchen numerisch eine ganz respektable Größe in europäischen Gesellschaften wie Deutschland, Österreich und der Schweiz darstellen, aber nach meiner Wahrnehmung in der Ökumene noch nicht immer so anerkannt und erkannt werden, wie das eigentlich der faktischen Situation entsprechen würde. Die zweifellos deutlichste Verschiebung in der ökumenischen Landschaft liegt in der stets wachsenden Bedeutung der sogenannten Freikirchen. Die haben meines Erachtens jene Zukunft vorausgenommen, die auch den historischen Kirchen immer deutlicher bevorstehen wird, nämlich das Ende des konstantinisch vererbten Christentums und die Freiheit und Unabhängigkeit vom Staat. von ganz besonderer Bedeutung ist dabei die zahlenmäßig rapide Zunahme der pfingstlerischen Gemeinschaften, die weltweit die zweitgrößte kirchliche Gemeinschaft nach der römisch-katholischen Kirche darstellen. Auch wenn sie oft ausgesprochen antiökumenische Positionen vertreten und eine antikatholische Haltung einnehmen, ist der Dialog mit ihnen bereits deshalb vordringlich, weil es sich um ein derart expandierendes Phänomen handelt, dass man von einer derzeitigen Pentekostalisierung des Christentums sprechen muss. Sie stellt vor allem für die römisch-katholische Kirche eine ernsthafte Herausforderung dar, zumal vorwiegend in lateinamerikanischen Ländern, aber auch in Afrika, Katholiken von den pfingstlerischen Gemeinschaften massenweise abgeworben werden. Die katholische Kirche muss selbstkritisch nach den Gründen fragen, warum so viele Katholiken zu diesen Bewegungen übertreten, und darf dabei selbstverständlich nicht der Versuchung erliegen, deren teilweise problematischen Evangelisierungsmethoden zu übernehmen. Damit möchte ich die wichtigsten Veränderungen benannt haben, die sich in den vergangenen Jahren in der ökumenischen Landschaft eingestellt haben und die bei einer Landaufnahme während der Luftaufnahme während der ökumenischen Fluchtreise sichtbar gemacht werden können. Dabei ist vor allem deutlich geworden, dass man sich während des langen Flugs derart an die Flughöhe gewöhnen kann, dass das Ziel der Reise am Horizont zu verschwimmen droht. Je mehr der Start in Vergessenheit geraten ist und je unübersichtlicher die Entwicklungen in der Zwischenzeit geworden sind, desto undeutlicher droht auch das Ziel der Flugreise zu werden. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn jene Gefährdung wirksam wird, die der evangelische Ökumeniker Harding Meyer als Gefahr des ökumenischen Vergessens benannt hat. Dass nämlich alles im Dialog schon Gelungene ungewiss wird und uns wieder entgleitet, dass das schon Erreichte versickert und sich wieder verflüchtigt, so als wäre es nie gewesen. Diese Situation kann umgekehrt nur bedeuten, dass heute vor allem einerseits eine ökumenische Vergewisserung dessen, was bereits erreicht worden ist und was noch aussteht, notwendig ist, und auf der anderen Seite eine Rückbesinnung auf die in den Ursprüngen der ökumenischen Bewegung, also gleichsam beim Start der ökumenischen Flugreise, präsenten theologischen Grundlagen, die dringenden Gebote der gegenwärtigen ökumenischen Stunde sind. Harding Meyer, dieser engagierte evangelische Ökumeniker, spricht von der Notwendigkeit sogenannter In-Via-Erklärungen. Erklärungen auf dem Weg, mit denen festgehalten wird, was in der Zwischenzeit erreicht worden ist, welche Konsense wir erarbeitet haben, um auf diesem weiterzuarbeiten. Und das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir zu einer gemeinsamen Erklärung zwischen der römisch-katholischen Kirche und vor allem den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen eine gemeinsame Erklärung zu Kirche, Eucharistie und Amt erarbeiten könnten, analog zu jener gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre im Jahre 1999. Das wäre ein verheißungsvoller Schritt in die Zukunft, von dem ich hoffe, ihn noch ein bisschen auf dieser Erde erleben zu können. Das Zweite, was dringend notwendig ist, ist eine Rückbesinnung auf die Ursprünge der Ökumene. Und am Anfang der Ökumene, das dürfen wir nie vergessen, steht die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Das war eine ökumenische Initiative, angeregt von Paul Watson, einem amerikanischen Anglikaner, der später zur katholischen Kirche übergetreten ist, und von Spencer Johns, einem Angehörigen der Episkopalkirche. Diese von diesen beiden angeregte Idee, eine Gebetsoktave für die Einheit der Christen, ist von Papst Benedikt XVI. freudig aufgenommen und auf die ganze katholische Kirche ausgeweitet worden. Bei diesem Initiative für das Gebet um die Einheit der Christen kann es sich nicht um einen Anfang handeln, den wir hinter uns lassen könnten. Es handelt sich vielmehr um einen Anfang, der stets mitwandern muss, weil auch heute die ökumenische Arbeit eine spirituelle Vertiefung braucht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den geistlichen, spirituellen Ökumenismus, die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung genannt. Mit Recht. Denn mit diesem Gebet um die Einheit bringen wir Christen unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass nicht wir die Einheit selber machen und auch nicht selber über ihre Gestalt und ihren Zeitpunkt befinden, sondern dass wir sie uns nur schenken lassen können. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat sich der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen intensiv den geistlichen Ökumenismus angenommen und die Früchte dieser Arbeit im Wegweiser Ökumene und Spiritualität veröffentlicht. Man wird nicht behaupten können, dass diese Initiative im alltäglichen Leben der Kirchen in genügender Weise Fuß fassen konnte. Wir werden uns deshalb in unserem Rat überlegen müssen, wie wir eine neue Initiative zur Förderung des spirituellen Wurzelbodens allen ökumenischen Bemühens im kirchlichen Leben anregen können. Denn auch heute steht und fällt glaubwürdige Ökumene mit der Vertiefung ihrer spirituellen Kraft und deshalb auch damit, dass der Dialog der Liebe und der Dialog der Wahrheit sich gegenseitig bereichern. Der Wurzelgrund allen Ökumenismus liegt ja selbst in einem Gebet begründet, im Gebet, das Jesus an seinen Vater gerichtet hat, dass alle eins sein sollen. Jesus fordert von den Jüngern nicht die Einheit, sondern er betet für sie. Und das müsste eigentlich für die ganze ökumenische Bewegung zu denken geben, dass wir uns immer wieder in diesen Mutterboden aller ökumenischen Bemühens zurückfinden müssen. Zu einer besonderen Gestalt des Dialogs der Liebe sind wir heute herausgefordert von der Tatsache, dass in der heutigen Welt der christliche Glaube die am meisten verfolgte Religion ist. 80% aller Menschen, die heute wegen ihres Glaubens verfolgt werden, sind Christen. Dass die Christenheit am Ende des 2. und am Beginn des 3. Jahrtausends erneut zur Märtyrerkirche geworden ist, stellt eine große Herausforderung an die christliche Ökumene zu leidempfindlicher Solidarität dar. Insofern alle Christen verpflichtet sind zu wirksamer Hilfe an den verfolgten Christen in der heutigen Welt, zu öffentlicher Denunzierung von Märtyrersituationen und zum Engagement für die Achtung der Religionsfreiheit und der Menschenwürde. Darin besteht eine besondere Verantwortung der Christen heute, die es in ökumenischer Gemeinschaft wahrzunehmen gilt. Zudem, heute haben alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer. Und deshalb muss man von einer eigentlichen Ökumene der Märtyrer reden. Bei aller Tragik enthält sie eine schöne Verheißung. Trotz des Dramas der Kirchenspaltungen haben die standfesten Glaubenszeugen in allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften gezeigt, wie Gott selbst bei den Glaubenden die Gemeinschaft unter dem höchsten Anspruch des mit dem Opfer des Lebens bezeugten Glaubens auf einer tieferen Ebene aufrechterhält. Während wir Christen und Kirchen auf dieser Erde noch in einer unvollkommenen Gemeinschaft zu und miteinander stehen, leben die Märtyrer in der himmlischen Herrlichkeit bereits jetzt in voller und vollendeter Gemeinschaft. Die Märtyrer sind deshalb, wie Papst Johannes Paul II. Eindrücklich hervorgehoben hat, Beweis dafür, dass in der Ganzhingabe seiner selbst an die Sache des Evangeliums jedes Element der Spaltung bewältigt und überwunden werden kann. Bei der Ökumene der Märtyrer bestätigt sich erneut die Überzeugung der alten Kirche, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Auch heute dürfen wir als Christen und Christinnen in der Hoffnung leben, dass sich das Blut der Märtyrer unserer Zeit einmal als Same der vollen Einheit des Leibes Christi erweisen wird. In dieser Hoffnung müssen und wollen wir die ökumenische Flugreise fortsetzen, die wir vor bald 50 Jahren in unserer Kirche begonnen haben und die ihr Ziel ganz gewiss erreichen wird, weil wir überzeugt sind, dass der Heilige Geist, der treue und zuverlässige Pilot des ökumenischen Flugzeugs, uns den Weg zeigen und dabei noch mehr schenken wird, als wir zu hoffen und vielleicht zu träumen wagen. An uns aber liegt es, an diesem Werk des Heiligen Geistes weiterhin mitzuarbeiten, in jeder Leidenschaft, die sich in der Geduld bewähren muss, weil nach dem schönen Wort von Charles Peggy die Geduld die kleine Schwester der Hoffnung ist. Und so denke ich, mit den beiden Schwestern Hoffnung und Geduld wir einen guten Weg in die Zukunft gehen können. Dankeschön.